Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch, so heißt mein Podcast. Und diese Woche gibt's eine Folge, die haben sich viele von euch gewünscht. Ich habe nämlich auf Instagram in meiner Story einen Aufruf gemacht. Ich habe gesagt, bitte stellt mir eure Fragen zum Instagrammer und Blogger-Dasein und ihr bleibt anonym. Und das ist der springende Punkt, denn sobald du den Leuten sagst, ihr bleibt anonym, kommen die wildesten Fragen und genauso wollte ich das auch. Und ich bin heute da, um diese Fragen ehrlich zu beantworten. Was gibt mir überhaupt die Erlaubnis, diese Fragen zu beantworten? Nun, hallo, Michi Buchinger mein Name. Ich bin seit 2009 mit meinen Inhalten im Internet vertreten und seit 2014 verdiene ich Geld damit. Und es ist ein großer Teil meines jährlichen Einkommens, ja, einfach durchs Internet, durch Werbung im Internet Geld zu verdienen. Das war nie meine Absicht, es hat sich irgendwie so ergeben. Natürlich sage ich nicht nein, wenn sich das so ergibt. Geld verdienen, ohne dein Haus zu verlassen, das klingt wie eines dieser Spam-Kommentare, das man im Internet findet, aber es ist tatsächlich meine Realität. Aber gleichzeitig bin ich auch sehr kritisch und versuche, diese ganze Blogger- und Influencer-Szene ein bisschen mit Humor zu nehmen. Ich würde sagen, 50% der Fragen gingen wirklich ums Geld. Wie viel verdient ihr und vor allem warum reden Blogger so ungern darüber, was sie verdienen? Das ist halt so eine Sache. Ja, ich bin ja oft in Interviews und Podiumsdiskussionen und es wird immer gefragt, Michi, erzähl doch mal, wie viel verdienst du? Und ich finde das schon eine eigenartige Frage, weil das fragt man ja sonst auch niemanden. Deswegen habe ich in Podiumsdiskussionen immer sehr rumgedruckst und nicht richtig darauf geantwortet. Und zwar aus dem Grund, weil man will ja einfach nicht großkotzig wirken. Wer geht ins Fernsehen und sagt sein Gehalt? Das ist doch einfach nur unsympathisch. Gleichzeitig finde ich es aber völlig berechtigt, dass ihr diese Frage stellt und offenbar interessiert es viele Leute. Ich habe mal was gehört und daran halte ich mich, dass du auf Instagram für einen Post... Okay, jetzt geht's um Mathe. Jetzt muss ich das genau erklären. Instagram. Für einen Post kannst du pro 10.000 Follower 100 Euro verlangen. Das heißt, du hast 20.000 Follower und verlangst dann für ein Foto 200 Euro. Das ist so in etwa der Richtwert, würde ich sagen. Das ist die Untergrenze, wo keine Firma sagen wird, oh nein, das ist zu viel. Du kannst dann natürlich argumentieren, okay, ihr wollt, dass ich ein Gewinnspiel mache. Außerdem muss ich einen Fotografen engagieren, denn das soll ja ein bisschen besser aussehen und ich werde mehr machen als nur ein Selfie. Ich glaube, dann kannst du dich schon irgendwie raufbewegen auf 300 oder 350 Euro. Wenn du 20.000 Follower hast. Wenn du mehr Follower hast, kannst du das ja entsprechend anpassen. Das heißt, diese Leute, die 200.000 Follower haben, verdienen dann halt 2.000 Euro aufwärts pro Post, was natürlich toll ist für sie. Gratuliere. Ich habe gerade einen Kaffee getrunken und ich bin jetzt ganz hibbelig. Das heißt, wenn ich in dieser Folge viel schneller rede als sonst, dann wisst ihr warum. Ich bin mal wieder auf Droge. Hooked on drugs. Wie meine Englischlehrerin sagen würde. Bei einer Instagram-Story bin ich mir nicht sicher, wie man den Preis festlegt. Da kenne ich keinen Richtwert. Die Sache an Stories ist, ja, sie sehen wirklich viele Leute zum Teil. Ich erreiche mit meiner Story so in etwa 30.000 Menschen. Und ich glaube schon, dass die Message, die ich rüberbringen möchte, immer gut ankommt. Und es ist schön, weil es unmittelbar ist. Und gleichzeitig ist es halt noch 24 Stunden weg. Deswegen fällt es mir immer ein bisschen schwer, dafür einen Preis mir zu überlegen. Aber es ist mir bis jetzt noch immer gelungen. Keine Sorge, die Preisfindung klappt meistens. Und ich stoße selten auf Widerspruch, was eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass ich vielleicht zu günstig bin. Das heißt, befolgt nicht meinen Rat, ihr verlangt einfach immer das Doppelte. Jetzt ist es halt bei mir persönlich so, dass ich ja nicht nur Instagram mache. Ich mache auch die Videos auf YouTube und für die verlange ich dann um einiges mehr. Aber auch aus dem Grund, weil ich mir da meistens ein Konzept überlege. Ich arbeite ganz oft mit einem Kamerateam zusammen, das aus zwei Leuten besteht und ich möchte die auch fair bezahlen. Und das ist so in etwa mein Social-Media-Einkommen, mit dem ich auch ganz zufrieden bin. Also diese Kirchenglocken, die läuten jetzt seit 5 Minuten. Wenn nicht mindestens 3 Leute gestorben sind, dann verstehe ich diesen Tumult einfach nicht. Wie funktionieren Hotelkooperationen? Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe früher versucht, sehr viele Hotelkooperationen zu machen, denn mir hat mal jemand gesagt, Michi, kein Hotel dieser Welt hat gern leere Zimmer. Das heißt, bevor Sie einfach ein Zimmer leer lassen, geben Sie das dann sehr gerne entweder für gratis oder für eine reduzierte Rate an Blogger. Und dann habe ich das ausprobiert und es hat hie und da geklappt. Stell dir vor, du fliegst nach Barcelona. Okay, dann setzt du dich hin und suchst dir schöne Hotels in Barcelona raus. Du gehst auf die Website, dort gibt es dann meistens irgendeinen Bereich namens Presse. Dort findest du dann so die E-Mail-Adresse eines Pressekontakts und dem schreibst du und sagst: Hola, yo soy Michi Buchinger. Und das Problem ist, dass du halt denen mal erklären musst, wer du bist. Die sind natürlich nicht aus dem gleichen Land wie du und haben wahrscheinlich noch nie von dir gehört. Du musst dann erstmal erklären, ich bin Blogger, ich mache das und das, ich erreiche jene Leute, darf ich bei euch wohnen? Meine Erfahrung war, dass die meisten schönen Hotels dann sagen, nein. Okay, dann bin ich natürlich betrübt und schraube meinen Standard ein bisschen weiter nach unten. Ich schreibe nicht 5- oder 4-Sterne-Hotels an, sondern auch ein paar 3-Sterne-Hotels. Dann finde ich vielleicht bei meinem 7. Versuch jemanden, der sagt, okay, gerne. Allerdings geben dann die meisten Hotels so maximal 3 Nächte kostenlos her und die restlichen Nächte bezahlst du dann selbst, was kein Problem wäre, oder du suchst dir halt eine andere Unterkunft. Und um ehrlich zu sein, also ich weiß nicht, ob das jetzt blöd klingt, aber mir war das immer ein bisschen zu stressig, diese ganzen Mails zu schreiben, diese ganzen Absagen zu bekommen, dann irgendwie ein anderes Hotel suchen zu müssen. Und natürlich wollen die Hotels ja auch etwas von dir. Die sagen dann, es wäre toll, wenn du irgendwie diese Hashtags verwendest, dreimal am Tag was in die Story postest, einmal am Tag ein Posting im Feed. Apropos, wir haben ein neues Yoga-Studio im Hotel. Als Bedingung dafür, dass du hier wohnen darfst, musst du Yoga machen und im Endeffekt ist der Urlaub dann schon wieder voll von Verpflichtungen. Und für mich persönlich war das immer ein bisschen zu stressig und deswegen habe ich damit aufgehört. Allerdings, ich habe es nicht verstanden, als es diesen großen Skandal gab vor 2 Jahren, weil eine Bloggerin bei einem Hotel angefragt hat, ob sie gratis dort wohnen darf und der Hotelbesitzer hat sich irrsinnig aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich glaube, die Bloggerin hieß Ella Darby oder so und es wurde von den Medien aufgegriffen und also jeder macht es, jeder Blogger, den ich kenne, hat es sicher schon einmal gemacht und es ist eigentlich Usus. Machst du manchmal Kooperationen, nur weil die Kunden viel zahlen? Es passiert wirklich sehr selten, dass Kunden mir schreiben und mir schon mal einen Preis vorschlagen. Also es liegt halt meistens an mir, meinen Preis zu nennen. Und deswegen ist es eigentlich schon lange nicht passiert, dass ich quasi ein Angebot bekommen habe, das ich nicht ablehnen konnte. Früher vielleicht. Ja, 2014 habe ich so die ersten Anfragen bekommen für Geld und ich war dann so richtig, oh mein Gott, sie geben mir Geld. Manche Leute werden in der Jugend schwanger. Andere machen Werbung für Fitness-Tee. Viele von euch hatten besorgte Fragen zum Thema, wie lang man diesen Job machen kann. Also was macht ihr alle, wenn die Blogger-Szene plötzlich untergeht? Ich muss sagen, die Leute reden jetzt schon seit 5 Jahren davon, dass die Blogger-Szene untergeht und es ist noch nicht passiert. Die Blogger-Szene ist um einiges stärker geworden, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, woher diese Panik kommt. Ich vergleiche es dann manchmal mit so Reality-Stars. Die Leute wünschen sich seit 2007, dass die Kardashians endlich den Mund halten. Und 12 Jahre später sind sie noch immer da. Und ich glaube, das ist irgendwie ein ganz guter Vergleich, denn auch Blogger sind ja irgendwie nicht für eine besondere Sache berühmt, weil sie Stepptanzen können, sondern einfach, weil sie sie selbst sind. Und anders als bei Reality Stars, denen ja von einem Sender eine Plattform gegeben wurde, die ihnen dann irgendwann wieder genommen werden kann, indem einfach ihre Reality-Show abgesetzt wird, haben sich ja irgendwie Blogger mit Hilfe der Community diese Plattform aufgebaut und ich glaube, sie wird jetzt nicht so schnell wieder zusammenbrechen, es sei denn, du machst Werbung für Hitler. Ich versuche wirklich sehr viele Eisen im Feuer zu haben. Das heißt, ja, ich mache dieses ganze Influencer-Ding. Ich mache allerdings auch Live-Auftritte. Ich schreibe Bücher und ich schreibe für Magazine. Man kann mich als Moderator für sein Event buchen, wenn man möchte. Ich bin auch als Schauspieler zu haben. Ich gebe Workshops oder halte Reden zum Thema was auch immer. Ja, Influenzen, Digitalisierung 2.0. Ich kann mir zu jedem Thema was überlegen und ich versuche mich so ein bisschen abzusichern. Das heißt, wenn eines der 7 Eisen, die ich im Feuer habe, nicht mehr glüht, dann habe ich noch 6 andere. Und das ist im Moment so ein bisschen meine Hoffnung, dass, okay, selbst wenn jetzt das Bloggen wegfällt, das ist schade, aber es wird mich hoffentlich nicht ruinieren. Und ich merke das bei ganz vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, dass die halt versuchen, ihre Marke gerade so breit wie möglich aufzubauen. Haben manche Blogger Leute, die die Texte für sie verfassen? Das heißt, werden die Blogposts der Blogger von anderen Menschen geschrieben? Ich glaube nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, dass viele Leute einfach klein angefangen haben und wenn du dann schon mal die ersten 2 Jahre deine Blogposts selbst schreibst und dann wirst du sehr erfolgreich, dann hörst du, glaube ich, nicht damit auf, nur weil du jetzt erfolgreich bist. Haben wiederum viele YouTuber Leute, die ihre Bücher für sie schreiben? Ding, 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 ding! Yes! Also mich regt es halt auf, weil ich meine Bücher selbst schreibe und es ärgert mich, weil manchmal würde ich auch gerne einfach meine Gedanken und was mir gerade einfällt in die Memo-Funktion meines iPhones lallen und dann an irgendeine Person schicken, die ein Kapitel daraus macht. Aber das tue ich nicht, weil ich hier grundsätzlich gerne schreibe. Und so läuft es halt bei anderen ab und was macht mich daran wütend? Ich kann nicht singen. Erwischt ihr mich dabei, wie ich ein Album veröffentliche? Nein. Viele Leute können nicht schreiben. Veröffentlichen sie Bücher? Ja. Und das verstehe ich halt nicht. Ja, wenn ich ein Talent nicht habe, dann mache ich das doch nicht. Also ich singe halt schon manchmal zum Spaß. Ja, aber ich verlange dann nicht, dass die Leute Geld dafür bezahlen, um mich singen zu hören. Und das regt mich manchmal ein bisschen auf, aber das ist ein völlig anderes Thema. Man muss manchmal einfach seinen klaren Menschenverstand einsetzen. Wenn ihr einem YouTuber folgt und ihr habt noch nie etwas von ihm gelesen, er hat noch nie gesagt, dass er gerne schreibt, er hat keinen Blog, wo er Artikel veröffentlicht und seine Instagram-Captions sind 3 Sätze lang, dann ist es schon kritisch, wenn dann in der Danksagung seines Buches steht: Besten Dank an Talita Tononko, die mich bei jedem Schritt dieses Weges begleitet hat. Könnt ihr euch sicher sein, dass Talita Tononko eigentlich dieses Buch geschrieben hat? Aber das ist ein anderes Thema. Ich klinge schon wieder verbittert. Nächste Frage bitte. Fühlst du dich manchmal schlecht dabei, so offensichtlich Werbung zu machen? Naja, nein, weil ich finde es gut, dass es offensichtlich Werbung ist und dass zu erkennen ist, dass man dafür bezahlt wird. Und gleichzeitig, also am Anfang habe ich ein bisschen damit gerungen, weil ich bin so im Bett gelegen und ich dachte mir, oh, am Ende des Tages bin ich doch nicht mehr als eine Werbefigur, die Geld damit verdient, für Dinge zu werben. Das stimmt natürlich. Gleichzeitig mache ich halt einfach seit 10 Jahren Inhalte, für die mich niemand bezahlt. Ich möchte aber auch niemanden dazu zwingen, mich für meine Inhalte zu bezahlen. Weil wenn etwas schon einmal gratis war, dann möchte ich nicht, dass das ab jetzt Geld kostet. Deswegen ist es mir lieber, hier und da bezahlt mich eine Firma, damit ich eine gewisse Message in diesem oder ein gewisses Produkt in dem Video unterbringe. Und für euch bleibt es weiterhin gratis. Ab wie vielen Followern wird man für Kunden interessant? 10.000 würde ich sagen. Es gibt in letzter Zeit ja auch diesen Trend der Micro-Influencer. Dass du vielleicht nicht viele Leute erreichst, aber du erreichst 10.000 Leute, die Pferde lieben. Und deswegen bist du genau die richtige Person, die eine Firma, die Pferdefutter herstellt, als Testimonial sich besorgen sollte. Nächste Frage. Sind Instagrammer echt so gut befreundet, wie es auf Events rüberkommt? Ich kann das jetzt nicht pauschalisieren. Ja, ich bin nicht Gerda Rogers. Ich kann nicht die Zukunft sehen. und das wahre Ich der Leute. Allerdings habe ich manchmal, also ich kann nur von mir selbst reden. Ich gehe ab und zu auf Events. Dann sehe ich Leute und die finde ich total toll und ich freue mich, sie zu sehen. Und es ist immer schön und wir machen dann Stories gemeinsam und wir denken uns, juhu, Freunde. Und gleichzeitig ist das Ganze dann aber auch nicht so ausgeprägt, dass ich diese Menschen zum Beispiel auf meine Geburtstagsparty einlade, was meistens daran liegt, dass ich keine Geburtstagspartys schmeiße, aber das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Und es ist nicht, weil ich die Leute nicht mag. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es mir persönlich nicht gut tut, zu sehr in dieser Bloggerwelt abzuhängen. Ich finde es sehr, sehr wichtig für mich persönlich, Freunde zu haben, die nichts mit dieser ganzen Influencer-Welt zu tun haben. Ich glaube, dadurch bleibe ich halbwegs bescheiden und normal. Und ich sehe das ganz oft, dass wenn Leute dann wirklich nur noch in diesen Kreisen verkehren und dann redest du die ganze Zeit nur übers Bloggen und über Kooperationen und Affiliate-Links und Like to Know It und so weiter. Und das ist einfach... Das ist mir zu crazy, ja. Ich möchte manchmal einfach über irgendwas anderes reden. Ich habe natürlich Bloggerfreunde, mit denen ich auch über ganz normale Dinge rede, aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass es auf diesen Events manchmal ein bisschen übertrieben ist. Es ist, glaube ich, wie wenn du auf die Büro-Weihnachtsfeier gehst und du kannst mit allen scherzen und du kennst von jedem irgendwie die Lebensgeschichte und findest es toll. Aber vielleicht würdest du die Leute nicht auf deine Hochzeit einladen. Es ist einmal passiert, da bin ich glaube im Jahr 2014, habe ich eine Einladung bekommen über mein YouTube-Netzwerk auf die Fashion Week in Berlin. Und ich wurde nicht dafür bezahlt. Ich wollte einfach, es war meine erste und einzige Einladung auf die Berliner Fashion Week. Ich wollte einfach hin und die Bedingung war, dass ich 4 Videos machen muss, was sehr viel ist. Und mitgeschickt mit mir wurde eine andere Bloggerin und ich habe sie noch nie zuvor gesehen, ich kannte ihre Inhalte nicht wirklich und uns wurde irgendwie zu verstehen gegeben, dass wir jetzt als Freunde diese Fashion Week erkunden. Und ich dachte mir schon damals, naja, sie ist nicht meine Freundin, ich kenne sie nicht. Und es ist mir ein bisschen schwer gefallen, auch weil ich diese Person ein bisschen anstrengend fand, muss ich ganz ehrlich sagen, und sie war eigen, sagen wir so. Ich habe sie gefragt, rauchst du? Und sie hat gesagt, nein, ich rauche nicht. Halbe Stunde später habe ich sie rauchen sehen. 2 Stunden später ist sie zur Rezeption des Hotels gegangen und hat gefragt, ob sie vielleicht ein Raucherzimmer haben könnte. Und ich dachte mir, okay, she crazy. Und wir sind keine Freunde geworden, sagen wir es so. Aber wir haben vor der Kamera so getan. Kommt es häufig vor, dass beispielsweise vegane Influencer nicht so leben, wie sie es vorgeben? Da öffnest du wirklich die Büchse der Pandora. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich kann ja immer nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Und ich habe schon so Leute kennengelernt, die zum Beispiel auf Social Media sagen, oh, ich lebe vegan und es ist total einfach, tu das doch auch. Und dann, wenn ich sie treffe, sagen sie, naja, aber wenn es ein Schnitzel gibt und ich habe gerade Lust auf Schnitzel, dann esse ich das schon. Und ich denke mir so, ja, aber dann lebst du halt einfach nicht strikt vegan. Was mir auch passiert ist, und das ärgert mich bis zum heutigen Tag, ich habe im Jahr 2014 oder 2015 beschlossen, Vegetarier zu werden und ich bin nur 2 Jahre lang geblieben. Und ich habe das damals einer anderen Bloggerin erzählt und sie hat mir ins Gesicht gelacht. Sie hat gesagt, Vegetarier, das habe ich einmal für ein Jahr ausprobiert. Es hat mir nicht gefallen. Das ist nichts für mich. Aber cool, wenn du glaubst, das ist die Lösung. 2 Jahre später hat sie beschlossen, Veganerin zu werden. Sie hat jeden attackiert, der sie dafür belächelt hat, dass sie Veganerin ist. 3 Jahre davor hat sie mich einfach ausgelacht, weil ich gesagt habe, ich bin Vegetarier. Und das finde ich dann manchmal so ein bisschen komisch. Okay, ich mache im Moment zum Beispiel viel Sport. Ich habe es für mich entdeckt, ich liebe es zu laufen und es tut mir gut. Trotzdem kann ich nicht leugnen, dass ich 25 Jahre nicht gelaufen bin. Ich muss zugeben, das ist jetzt eine sehr persönliche Sache für mich. Ja, ich war damals gekränkt, belächelt zu werden und es hat mich dann aufgeregt, dass jeder, der diese Person kritisiert, gleich eine riesige verbale Attacke bekommen hat, wo sie mich doch einfach Jahre zuvor genauso sehr kritisiert hat. Das heißt, ja, manche Leute geben sich im Internet tatsächlich anders, als sie sind. Überrascht es jemanden? Ich glaube nicht. So, ich glaube, jetzt habe ich genug Tea gespilled, wie Drag Queens das so gerne nennen. Danke für all eure Fragen. Ja, ihr wart ja eigentlich diejenigen, die diese Podcast-Folge geformt haben mit eurem Interesse. Ich kann mir vorstellen, das irgendwann wieder zu machen. Ich mag das ganz gern. Und ich finde, das Influencer-Ding ist halt sowas, wo es wirklich sehr viele Fragen gibt. Und es freut mich, wenn ich derjenige sein kann, der ein bisschen Licht ins Dunkel bringt und seine Stories erzählt. Nun gut, danke, dass ihr bei dieser Podcast-Folge mit dabei wart. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao!